Römer Kapitel 16, die ersten 16 Verse. Leider muss ich euch heute schon sagen, wir werden nur einen Teil davon behandeln können. Wir werden nicht alles schaffen, aber ich gebe mir Mühe, wenigstens diesen Teil gut durchzubringen. Lasst mich zu Beginn noch einmal beten. Jesus Christus, ich möchte dir danken, immer wieder dich preisen dafür, dass du uns dein Wort gibst, dass du uns mit hineinnimmst in die Geschichte der Heiligen der ersten Tage, der ersten Gemeinden, und wir ja erfahren, wer sie sind, wie ihre Umstände waren und wie sie mit dir Gemeinde und Gemeinschaft und Beziehung gelebt haben. Danke, dass du uns daran teilhaben lässt, dass du uns dadurch ermutigst und erbaust und dass du uns aber auch dadurch ermahnst. Und so preise ich dich für diesen Text heute Morgen und möchte beten, dass du mir Weisheit schenkst und Gnade, dein Wort in rechter Weise auszuteilen und jedem Einzelnen Gnade zum Hören gibst, sodass dein Wort ausrichtet, wozu du es senden wirst. Darum bete ich dich im Namen Jesu Christi. Amen.
Amen.
Wir steigen jetzt ein, machen weiter in der Abschiedsrede bzw. im Abschiedsschreiben des Paulus an die Geschwister in Rom. Er sitzt ja oder ist ja zu der Zeit in Korinth. Von dort aus schreibt er den Brief. Und ich möchte eigentlich einsteigen, so als Einleitung, mit dem, was er ganz zu Anfang des Korintherbrief sage. Meistens meine ich dann Römerbrief. Ja. Was er ganz am Anfang geschrieben hat an die Römer, an die Geschwister dort, in Kapitel 1, Vers 6, beziehungsweise Vers 5, durch welchen wir, schreibt Paulus, Gnade und Aposteldienst empfangen haben, zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter den Heiden, unter denen auch ihr seid, Berufene Jesu Christi, an alle, die in Rom anwesenden Geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich habe das überschrieben, so die Einleitung mit berufen, geliebt, geheiligt. Berufen, geliebt, beheiligt, geheiligt. So bezeichnet Paulus die Menschen hier in seinem Grußwort an die Geschwister, an die Gläubigen in Rom. Berufen, weil sie von Gott, dem Vater, gezogen worden sind. Wir können das nachlesen in Johannes 17, in Vers 6 und Vers 11 zum Beispiel. Da betet Jesus zum Vater und er redet von denen, die du, Vater, mir gegeben hast. Das sind die Menschen, die berufen worden sind, die berufen werden. Sie sind Geliebte, weil Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha die vollkommene Liebe ihnen gegenüber bewiesen hat. Diese Liebe gilt den Berufenen in einer einmaligen und unnachahmlichen Weise. Das drückt natürlich aus Johannes 3, Vers 16, Johannes 3, Vers 17, viele andere Verse. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Eingeborenen, seinen einzigen Sohn gesandt hat, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und Vers 17, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte. Das ist die Botschaft der Gnade. Nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit sie durch ihn gerettet werde. Und er nennt sie hier geheiligt. Jesus, er betet in Johannes 17, Vers 17, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Das ist das große Anliegen. Vers 19 in Johannes 17, und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Also, berufen, geliebt, geheiligt. Und diese Begriffe, die gelten nicht nur für die Geschwister in Rom, damals, zur damaligen Zeit, sondern die gelten auch für uns, für dich und mich heute. Auch wir sind berufene Heilige. Wir sind Geliebte um Christi willen. Wir sind geheiligt durch den Heiligen Geist. Und diese Berufung, diese Liebe, dieses Geheiligtsein ist ein neuer Zustand in unserem Wesen. Er bewirkt eine Wesensveränderung. Das Alte ist vergangen, lesen wir im Korintherbrief, siehe, es ist alles, oder siehe, ein Neues ist geworden, je nach Übersetzung, oder alles ist neu geworden. Und in diesem neuen Wesen oder in diesem neuen Leben spiegelt sich der wider, der diese Veränderung genau bewirkt hat, Jesus Christus. Und ich glaube, das kann jeder von uns, jeder von euch bestätigen, jeder von euch, der das erlebt hat, verändert worden zu sein durch Christus. Wir kennen das ja auch aus unserem ganz normalen, weltlichen, menschlichen Alltag. Die Personen, mit denen du dich umgibst, beeinflussen dein Leben. Das sind natürlich zuallererst deine Eltern da, die dein Leben beeinflussen, hoffentlich gut. Das sind deine Lehrer, die dich beeinflussen, mehr oder weniger gut. Lassen wir es mal dahingestellt sein, aber sie beeinflussen uns. Und damit, durch diese Beeinflussung, durch diesen Einfluss, tragen sie zur Veränderung deines Lebens bei. Und deshalb ist es nicht unwichtig, von wem du dich beeinflussen lässt tatsächlich oder mit wem du dich auch umgibst. Die Personen, diese Menschen, mit denen du dich umgibst, beeinflussen dein Leben, sie beeinflussen dein Denken und daraus resultierend dein Handeln. Sie tragen dazu bei, dass sich dein Wesen verändert. Vielleicht geht es nicht von einem Schlag auf den anderen, sondern vielleicht passiert es mit der Zeit, sogar ohne dass wir es wirklich merken. Aber nach einer gewissen Zeit wird es doch messbar sein. Es wirkt sich aus, zum Beispiel auf deine Sprache. Wie redest du? So wie deine Freunde, dein Umfeld redet, so wirst du anfangen zu reden. In unserer modernen Zeit wirkt sich zum Beispiel auch aus auf deine Essensauswahl. Sind deine Freunde alle Vegetarier, Veganer? Ich weiß zum Beispiel, ein Kunde von mir, eine große Bäckerei in Heidelberg, ist kein Geheimnis, kann ich sagen, da sind die Geschäftsführer, beziehungsweise einer der Geschäftsführer ist auf den Zug der veganen Menschen aufgesprungen. Und jetzt hat er angefangen, oder dieses Gedankengut hat sein Denken eingenommen, gefangen genommen, und jetzt hat sich sein Handeln daraus ergeben. Sein Handeln ist, dass in seinen Bäckereien immer mehr vegane Lebensmittel bzw. Brötchen, Brot und so weiter angeboten werden. Ja. Ich möchte es gar nicht bewerten, ich möchte einfach nur zeigen, wie eine Ideologie oder eine Beeinflussung unser Denken, sich auf unser Denken auswirkt und unser Denken dann unser Handeln bestimmt. Als Fazit können wir daraus schließen, Menschen verändern Menschen, oder? So ist es in unserem Alltag. Menschen verändern Menschen. Und das ist überhaupt nichts Neues, das ist ein altes Prinzip. In der Wirtschaft sagt man ja schon lange, oder in der Gesellschaft, umgib dich mit den Menschen, deren Lebensstandard du erreichen willst, und dann wirst du auch dahin kommen. Sie werden dich fördern, ihre Art zu leben wirst du zum Vorbild nehmen, und dann wirst du dahin kommen, wo sie sind, sei es Reichtum, sei es gesellschaftliche Stellung, was auch immer. Die Menschen, die solche Aussage machen, sie haben eins verstanden, ein ganz einfaches Prinzip: Menschen verändern Menschen. Mit den Menschen, mit denen du dich umgibst, mit denen du zusammenarbeitest, die werden dein Leben verändern. Diese Menschen, ich sage es nochmal, diese Veränderung beginnt im Denken, im modern ausgedrückt im Mindset, ja. Und haben Auswirkungen auf deinen Lebensstil, deine Sprache, deine Kleidung, dein ganzes Leben. Menschen verändern Menschen. Ich macht es etwas ausführlicher oder diese Einleitung, damit wir dann auch sehen am Ende, dass wir als Nachfolger Jesu Christi eben da einen Schutz um uns aufbauen müssen und wissen müssen, zu wem wir gehören und von wem wir uns verändern lassen. Das YouTube-Video, diese modernen sozialen Medien, wie sie alle heißen, sie verändern dein Denken, sie beeinflussen dein Leben. Das heißt, du wirst dann im Handeln geprägt. Aber wir berufen, geliebt, geheiligt, das war der Anfang, das war der Ursprung. Der Ursprung dieser drei Begriffe liegt nicht in dir oder mir begründet, sie gehen von Gott aus. Er beruft, er ist es, der uns liebt und er ist es, der uns heiligt. Das sind nicht wir, die irgendetwas tun oder machen. Und daraus dürfen wir den Schluss ziehen, Gott verändert Menschen. Gott hat dich und mich verändert, so hoffe ich doch, und uns neues Leben geschenkt. Gott verändert Menschen. Das heißt, je mehr wir uns mit Gottes Dienern umgeben, je mehr wir uns in christlichen Bereichen bewegen, in guten christlichen Bereichen bewegen, je mehr wir das Wort Gottes betrachten und darüber nachdenken, desto ähnlicher werden wir Christus, weil das Wort Gottes wird unser Denken bestimmen, wird unser Denken erfüllen. Und da, wo es unser Denken erfüllt und in Besitz nimmt, da wird es unser Handeln beeinflussen. In diesen Versen, die wir gleich lesen werden, Verse 1 bis 16 im Römerbrief in Kapitel 16, da sendet Paulus Grüße an verschiedene Menschen, an Geschwister, an Gläubige, die zu dieser Zeit eben in Rom leben und dort zu einer Gemeinde gehören. Und wenn wir diese Auflistung gleich lesen, dann sehen wir, Paulus schreibt bei den meisten Menschen, die er hier aufzählt, und es sind über 25 Menschen, 26, er schreibt bei den meisten dieser Menschen noch irgendeine Ergänzung dazu, eine Dankbarkeit, die er ausdrückt, eine Ermutigung, die er zum Ausdruck bringt, eine Bemerkung, irgendetwas, er fügt noch etwas hinzu. Paulus, er beschreibt keine einzige dieser Personen mit irgendeinem Titel, mit irgendeinem Beruf, mit irgendeiner weltlichen Tatsache. Er beschreibt das, was sie geistlich gesehen ausmachen und was sie geistlich gesehen brauchen und was sie geistlich gesehen bestimmt. Das Weltliche ist nicht relevant. Und es ist wichtig für unser Leben, dass unser Beruf nicht unser Leben bestimmt, sondern Christus muss mit hineingehen in unseren Beruf. Paulus, er identifiziert die Gläubigen, die er hier in dieser Liste hat, zu denen er persönlich offensichtlich Kontakt hat, er identifiziert sie allein durch ihre Beziehung zu Christus. Von Gott Veränderte definieren sich alle durch ihre Beziehung mit Gott, durch ihre Beziehung zu Christus. In dem Fall in Rom haben sie die Lehren des Paulus angenommen, ihn als Lehrer Gottes anerkannt und haben ihr Denken darauf ausgerichtet, sich davon verändern lassen, haben auf den Heiligen Geist gehört. Und diese Liste, die wir hier gleich lesen, zeugt nicht nur von der Beziehung zu Paulus, zu den Römern, sondern vor allem zu der Beziehung von diesen einzelnen Menschen, die in Rom da leben, zu Christus. Und jetzt lesen wir diese Verse 1 bis 16 im Römerbrief, Kapitel 16. Da schreibt Paulus: Ich empfehle euch aber unsere Schwester Phoebe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchrea ist, damit ihr sie aufnehmt im Herrn, wie es sich für Heilige geziemt, und ihr in allen Dingen beisteht, in denen sie euch braucht. Denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Grüßt Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Hals hingehalten haben, denen nicht allein ich dankbar bin, sondern auch alle Gemeinden der Heiden. Grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus. Grüßt meinen geliebten Epänetus, der ein Erstling von Asien für Christus ist. Ich möchte hier gleich mal anfügen, in meiner Bibel steht nicht Asien, sondern eigentlich Achaia. Benedikt Peters klärt hier auf und schreibt in einer Anmerkung, der Textus Receptus, der hat tatsächlich hier mit Achaia dieses Wort übersetzt. Aber wenn Paulus hier schreibt, Epäneus ist der Erstling in Achaia, dann würde das widersprechen, 1. Korinther 16, Vers 15, wo er von anderen, von einer Familie redet, die, jetzt muss ich schnell aufschlagen, wie die heißen. 1. Korinther 16, Vers 15. Ihr wisst, dass das Haus des Stephanas der Erstling von Achaia ist. Das heißt, da haben wir jetzt einen Widerspruch im Wort Gottes. Und wenn man dann aber andere Dokumente, andere Texte dazu nimmt, dann wird deutlich, dass hier offensichtlich Asien gemeint ist. Also deshalb Epänetus, der ein Erstling von Asien für Christus ist. Grüßt Maria, die viel für uns gearbeitet hat. Grüßt Andronikus und Junias, meine Verwandten und Mitgefangenen, die unter den Aposteln angesehen und vor mir in Christus gewesen sind. Grüßt meinen im Herrn geliebten Amplias. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter in Christus, und meinen geliebten Stachys. Grüßt Apelles, den in Christus bewährten. Grüßt die vom Haus des Aristobulus. Grüßt Herodion, meinen Verwandten. Grüßt die vom Haus des Narzissus, die im Herrn sind. Grüßt Tryphena und Tryphosa, die im Herrn arbeiten. Grüßt die geliebte Persis, die viel gearbeitet hat im Herrn. Grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn, und seine Mutter, die auch mir eine Mutter ist. Grüßt Asyncrius, Phlegion, Hermas, Patrobas, Hermes und die Brüder bei ihnen. Grüßt Philologus und Julia, Nereus und seine Schwester, auch Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Es grüßen euch die Gemeinden des Christus. Viele, viele Namen, aber wir wollen der Reihe nach uns das Ganze versuchen irgendwie aufzudröseln. Zunächst einmal, erstens habe ich die Überbringerin, die Phoebe, genannt. Erstens die Überbringerin Phoebe. Die Phoebe, die ist eben nicht in Rom, sondern sie ist in Korinth, in Kenchrea, bei Paulus und hat dort eben in diesem Kenchrea, das ist das Hafendorf, was die Korinther da mit dabei haben, da hat sie offenbar gelebt. Ihr Name Phoebe bedeutet die Strahlende, die Leuchtende, die Reine. Sie ist eine Heilige, eine Dienerin der Gemeinde in Korinth. Sie ist offensichtlich alleinstehend und hochgeachtet von Paulus. Schon die Tatsache, dass er sie hier erwähnt, bringt seine Achtung, seinen Respekt ihr gegenüber zum Ausdruck. Stellt euch mal die Geschichte vor. Da ist diese Frau, diese Phoebe, sie hat den Plan gefasst, nach Rom zu reisen. Paulus und Phoebe, sie treffen sich in der Gemeinde sonntags beim Gottesdienst und nach dem Gottesdienst beim Kaffee, da reden sie miteinander über ihre Pläne, was sie gerade machen, was sie vorhaben und so weiter. Und dann erfährt Paulus, dass die Phoebe nach Rom reisen möchte, dass sie dorthin möchte, dass sie die Geschwister besuchen würde, dort besuchen will. Und Paulus findet das ganz spannend, ganz aufregend, sein lang gehegter Wunsch, sie geht hin und macht das, was er schon lange wollte. Und da sagt er, oh Phoebe, ich gebe dir ein paar Adressen mit, besuch die Geschwister da, geh da zu ihnen. Und ich gebe dir auch ein Schreiben mit, du findest Eingang bei ihnen, die öffnen die Tür für dich. Und sicherlich haben sie sich auch über die Gefahren, die auf der Reise auftreten können, unterhalten. Paulus hat sie vielleicht so ein bisschen vorbereitet, er war ja offensichtlich der Erfahrene oder wahrscheinlich der Erfahrenere und hat ihr vielleicht Tipps gegeben. Und dann hat er gesagt, und weißt du was, Phoebe, ich schreibe gerade ein Kompendium an die Römer. Und das wäre cool, wenn du diesen Brief, dieses Werk, wenn du das mitnehmen müsstest, denn vor kurzem haben sich die Porto-Kosten erhöht. Und das wäre mir eigentlich schon recht, du würdest das so machen. Wir könnten das machen. Und die Phoebe ist begeistert und sagt, ja sicher nehme ich den Brief mit, sehr gerne, Paulus. Mache ich für dich, gerne. Und jetzt schreibt Paulus hier diesen Brief, dieses Kompendium, Nachschlagewerk, wie auch immer, und er erwähnt die Phoebe darin. Das ist mächtig, das ist respektvoll. Das drückt aus eine gewaltige Wertschätzung dieser Frau gegenüber. Und wenn da, was ich manchmal schon in meinem Leben gehört habe, dass Paulus frauenfeindlich wäre, so etwas gesagt wird, dann muss ich schon sagen, also diese Stelle widerspricht dem ganz und gar. Paulus ist überhaupt nicht frauenfeindlich. Und in diesem Abschiedsschreiben, in dieser Liste, sind, ich glaube, 8 oder 10 Frauen drin. Erwähnt, mit Namen erwähnt, hervorgehoben. Also, das meine ich, spricht nicht von Frauenfeindlichkeit. Also rein menschlich gesehen ist es eine große Ehre, hier in diesem Werk aufgezählt zu sein und eine große Beachtung, die er ihr da widerfahren lässt. Denn letztlich wird der Brief bis in die heutige Zeit gelesen und letztlich ist Phoebe bis in die heutige Zeit ein Name, der uns geläufig ist und die wir kennen. Warum? Weil sie einen Brief des Apostel Paulus von Korinth nach Rom mitgenommen hat, im Gepäck, im Koffer, und weil er sie hervorhebt als eine Dienerin der Gemeinde. Ich stelle mir das so vor, wenn die Phoebe dann nach Rom kommt und diese Papyrusrolle abgibt, dann blättern die vielleicht erstmal durch, schauen, na, wer hat denn das geschrieben, mal kurz den Anfang und vielleicht so wie wir heute auch, neugierig das Ende, wer wird noch erwähnt, vielleicht finden wir da was. Vielleicht hat aber auch die Phoebe gesagt, schaut mal gegen Ende, da schreibt der Paulus was über mich, sodass ihr ungefähr euch vorstellen könnt, wer ich bin. So ein kleines Empfehlungsschreiben. Und dann haben sie die Rolle auseinandergezogen, auseinandergerollt. Fast wäre sie noch zerrissen worden, aber sie haben sie auseinandergebracht. Und am Ende haben sie diesen Abschnitt gefunden, wo eben Phoebe hier erwähnt wird. Und wo sie auf jeden Fall legitimiert wird. Und Paulus, er gibt ihr oder er fordert die Römer auf, die Phoebe aufzunehmen, wie es sich für Heilige geziemt. Also er bezeichnet die Römer auch als Heilige und sie sollen die Schwester aufnehmen, wie es für Heilige geziemt im Herrn, eben als seine Schwester. In Kapitel 12, Vers 13 im Römerbrief, erinnert euch noch dran, da hat Paulus geschrieben, wir sollen Anteil nehmen an den Nöten der Heiligen und wir sollen willig Gastfreundschaft üben. So etwas, was er hier der Phoebe jetzt mitgibt und sie empfiehlt, das bedeutet es dann für die Römer, das ganz praktisch umzusetzen und ganz praktisch zu zeigen, sie haben Kapitel 12, Vers 13 verstanden, sie üben willig Gastfreundschaft. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Paulus genau an diesen Vers gedacht hat, als er das geschrieben hat, dass diese Schwester Phoebe, die allein da unterwegs ist, dass sie einfach versorgt ist, dass sie bewahrt ist, dass die Menschen in der Gemeinde nach ihr gucken, auf sie achten, sich um sie kümmern. Und das schreibt er dann auch weiter in Vers 2, dass ihr ihr in allen Dingen beisteht, in denen sie euch braucht. Wir wissen nicht, wie lange die Phoebe in Rom war, aber vielleicht ging es darum, ihr zu helfen, eine Wohnung zu finden. Und bis sie eine Wohnung gefunden hat, ihr eine Herberge, eine Unterkunft zu geben, sie irgendwo in einer Familie, in einem Haushalt aufzunehmen. Vielleicht ging es darum, dass sie einfach versorgt ist, dass sie ihre tägliche Nahrung hat, dass sie was zu essen hat. Sie hatte in der Gemeinde in Korinth gedient, auf unnachahmliche Weise, auf wunderbare Weise. Sie hat ihre Zeit eingesetzt, sie hatte sich Sie hatte sich geopfert, sie hat hart gearbeitet. Eine Dienerin der Gemeinde ist sie gewesen. Sie hat sich Zeit für Geschwister genommen, hat ihnen zugehört, hat ihnen Beistand gegeben, denen, die es gebraucht haben. Und Paulus schreibt sogar, dass sie auch ihm selbst ein Beistand war, ihm selbst geholfen hat. Und er macht deutlich, liebe Römer, wenn diese Frau kommt, sie ist es wert. Sie liebt den Herrn und sie liebt seine Gemeinde. Nehmt sie bitte auf, kümmert euch um sie, haltet, tragt Sorge für sie, schaut, dass ihr nichts passiert, schützt sie. Wenn sie jetzt länger dort geblieben wäre, könnte es so ausgesehen haben. Aber falls sie nur zu einem Besuch nach Rom gekommen ist, vielleicht ging es einfach auch nur darum, gebt ihr das Nötigste, was sie braucht, dass sie eine Zeit lang euch besuchen kann, ein paar Wochen, ein paar Monate, ich weiß nicht, wie lange sowas da ging. Und er fordert sie dann auf, gebt ihr alles Nötige für die Heimreise mit, begleitet sie bis zum Schiff, prüft, dass sie dort gut ankommt. Das ist wichtig, dass ihr ja nichts passiert. Sie soll gut ankommen auf dem Schiff und dann hoffentlich ist der Kapitän ein ordentlicher Mensch, ein anständiger Mann, der nach ihr schaut und darauf achtet, dass ihr auch hier nichts passiert. Gebt ihr aber auch mit, was sie braucht für die Heimreise, an Geld, an Nahrung. Versorgt sie, dass sie diese Reise antreten kann und kümmert euch um sie. Das ist ein Prinzip des Reisenden sowieso eigentlich zugeteilt wird. Paulus schreibt in Titus 3, Vers 13, da geht es zwar um andere Menschen, aber er schreibt in Titus 3, Vers 13, Zenas, den Schriftgelehrten und Apollos, schicke eilends voraus, so fordert er Titus auf, und lass es ihnen an nichts fehlen. Das ist genau diese Aussage. Versorge sie, schau, dass sie die Reise gut überleben, gib ihnen Reisegeld mit, erstatte ihnen oder strecke vor oder wie auch immer, was sie brauchen, sodass sie diese Reise machen können, dass sie nicht irgendwo auf dem Mittelmeer das Geld ausgeht und sie dann aussteigen müssen, ja? Bisschen salopp gesagt, sondern dass sie bis ans Ende ihrer Reise auch ihre Reise machen können. Es sind wenige Worte, die Paulus hier über Phoebe verliert. Es ist eigentlich ein einziger Satz, den er hier schreibt über diese Frau. Und trotzdem löst dieser Satz eine ganze Reihe von Aktionen aus, lässt eine ganze Gemeinde aktiv werden. Ich hoffe zumindest, dass es so war. Also, wir wissen nicht genau, wie alles war. Wir wissen auch nicht, wie alt die Phoebe war. Aber wir sehen an diesen kleinen, kurzen Ausführungen, an diesem einen Satz, dass sie sich nicht von irgendwelchen weltlichen Belangen und Gedanken hat gefangen nehmen lassen, sondern dass sie eine Frau war, die die Arbeit in der Gemeinde gesehen hat und die darauf bedacht war, zu dienen. Sie war, jetzt sage ich, sie war eine Diakonin, weil das Wort Diakonin gebraucht wird da eben. Ja. Ob das jetzt auch als Amtsbezeichnung tauglich ist, das sei mal dahingestellt. Über das möchte ich jetzt in dem Moment nicht reden. Es könnte tatsächlich durchaus sein, aber sie war eine, die gedient hat, die Aufgaben angenommen hat, die Arbeit gesehen hat, die Menschen in Nöten gesehen hat und sie hat sich darum gekümmert. Sie ist nicht versumpft in dem Denken, ich hätte gern Familie, ich hätte gern einen Mann, ich hätte gern ein Schwimmbad, ich wäre gern auf den Malediven oder was auch immer man für Träume und Pläne haben kann und ja, manchmal auch haben darf. Sie hat die Prioritäten in ihrem Leben ganz klar gesetzt. Und ich erinnere mich sehr, sehr gern zurück und habe größten Respekt vor zwei Schwestern, die einmal mit uns zusammen in der Gemeinde waren, als meine Frau und ich noch sehr jung waren. Wir hatten drei kleine Kinder zu dem Zeitpunkt. Die Kinder waren in dem Alter, dass wir tatsächlich eins Mal zu Hause im Bett beim Mittagsschlaf vergessen haben, weil es so gut geschlafen hat. Und wir haben in der Gemeinde Jungscharbeit gemacht. Und wisst ihr, es war so herrlich, diese Schwestern haben sich abgewechselt oder sind gekommen und haben während die Zeit der Jungschararbeit auf unsere Kinder, auf unsere Kleinen aufgepasst, sodass wir den Kopf frei hatten, um uns auf die Kinder zu konzentrieren, die gekommen sind, die uns anvertraut worden sind, die wir erreichen wollten mit dem Evangelium. Und ich habe mich richtig gefreut über diese Schwestern, dass sie bereit waren, diese Arbeit, diesen Dienst zu tun und nicht eben zu Hause zu sitzen und lieber einen Film anzuschauen oder sich ein gutes Essen zu gönnen oder was auch immer man hätte machen können. Sie haben es freiwillig von sich aus angeboten. Und so stelle ich mir die Phoebe vor, als eine Schwester, die gedient hat, die bereit war, ihr Leben hier hinzugeben, im Dienst für andere, ohne auf sich selbst zu achten, ohne sich selber immer in den Vordergrund stellen zu müssen. Sie hat das gemacht in der Gemeinde, was naheliegend war, wo sie sich nützlich machen konnte. Das war die Phoebe, das war die Transporteurin, das Transportunternehmen sozusagen für diesen Brief, für dieses Werk des Paulus. Und ich glaube, so jemand, da kann man gerne auch mal so ein Kompetentium anbefehlen und ihn auch gerne mal auf so eine gefährliche Reise schicken, weil da weiß man, dieses Werk ist gut aufgehoben bei ihr. Der zweite Punkt, das sind die Gegrüßten, die zunächst mal alle die Geliebten sind, das ist ganz klar. Und da macht ein Ehepaar den Anfang. Kapitel 16, Vers 3, grüßt Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Hals hingehalten haben, denen nicht allein ich dankbar bin, sondern auch alle Gemeinden der Heiligen, grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus. Das erste Mal, dass wir Aquila und Priscilla begegnen, ist tatsächlich nicht hier in diesem Brief, den Paulus ein paar Jahre später schreibt. Das erste Mal, dass wir ihnen begegnen, ist in Apostelgeschichte 18. Und da sind sie aus Rom sozusagen vertrieben worden durch den Kaiser Claudius, das war 49 nach Christus. Sie mussten dort weg, warum? Die Juden haben immer diskutiert und haben immer Unruhe gestiftet. Und es ging immer um eine Person, um so einen komischen Christus. Und ihr ahnt ja schon, was kommt, klar. Die meisten Historiker sind sich da auch einig, dass es tatsächlich um Jesus Christus gegangen ist. Also selbst die weltlichen Historiker sind sich da einig. Das heißt, da wo die Juden waren und wo es um Christus ging, da war immer Unruhe, da war immer Diskussion, da gab es immer Wortgefechte und es hat in der Stadt ja immer so ein kleine Aufrührchen gegeben. Und deshalb hat Kaiser Claudius befohlen, dass alle Juden Rom verlassen müssen. Punkt. Fertig. Ich habe die Schnauze voll, die müssen raus. Ich will Frieden in meiner Stadt. Das war sein Ansinnen. Wie gesagt, 49 nach Christus war das und so sind Aquila und Priscilla nach Korinth gekommen. Und in Korinth, da haben sie als Zeltmacher, das was ihr Beruf war, da haben sie als solche gearbeitet. Und zufälligerweise hatte Paulus den gleichen Job mal gelernt, den gleichen Beruf mal gelernt und ist zu ihnen gekommen. Wurde dann von ihnen eingestellt und die drei haben zusammen gearbeitet, oder die zwei und drei, ja. Und so haben sie sich kennengelernt und besser kennengelernt. Und sie haben Paulus kennengelernt. Eben in Apostelgeschichte 18, Vers 3 lesen wir, dass beide Zeltmacher waren, dass sie sich dadurch eben gut auch verstanden haben und beruflich gemeinsam zu tun hatten. Ein Jahr und 6 Monate, 1,5 Jahre blieb Paulus in Korinth. 1,5 Jahre hat er bei Aquila und Priscilla gearbeitet. 1,5 Jahre hat er Gemeinschaft mit ihnen gehabt, hat sich mit ihnen ausgetauscht und hat sie auch im Wort unterrichtet. Er hat natürlich auch dort in der Synagoge gelehrt, hat sich dort mit den Juden getroffen und sich unterredet. Aber es kam der Tag, wo er das nicht mehr durfte, da haben sie ihn rausgeworfen, obwohl sie sehr gespalten waren. Die einen waren für Paulus, selbst der Synagogenvorsteher ist gläubig geworden. Die einen waren also für Paulus, die anderen waren dagegen. Und so haben sie das Haus neben der Synagoge dann genommen und haben dort weiter gepredigt und weitergearbeitet. Wie gesagt, 1,5 Jahre lang war Paulus in Rom, in Korinth. Gott hat sie zusammengestellt, Gott hat sie benutzt, hat Paulus benutzt, und in dem Fall können wir sagen, erstmal Menschen prägen Menschen oder Menschen beeinflussen Menschen, Menschen verändern Menschen. Natürlich Paulus im Auftrag Gottes, und das war gut so, weil dann war letztlich Gott der, der beeinflusst hat, der Veränderung geschenkt hat. In Apostelgeschichte 18, Vers 26 lesen wir dann, dass ein anderer Mann aufgetreten ist, ein sogenannter Apollos, der feurig war im Geist, der mächtig war in den Schriften, aber der nur die Taufe des Johannes gekannt hat. Und so hat er auch gepredigt und das hat er auch verkündigt. Und das hat er öffentlich gemacht in der Synagoge. Und Aquila und Priscilla, sie haben es gehört und sie haben ihn zu sich genommen und ihm den Weg Gottes genauer ausgelegt. Ich habe so innerlich ein bisschen gelächelt, muss ich sagen, weil ich gedacht habe, ja, wie kann man sich denn über die Taufe streiten? Muss das denn sein? Ob jetzt Taufe des Johannes, Taufe so, ob Erwachsenentaufe, ob Kindertaufe, ist das nicht alles nass? Letztlich, ja. Aber offensichtlich war es den beiden wert, mit Apollos darüber, beziehungsweise Apollos darüber zu belehren. Und das haben sie getan. Selbst über so ein vielleicht leichtes Thema würden wir denken oder sagen wie Taufe. Beide, Priscilla und Aquila, sie waren eng mit Paulus verbunden, sie waren aber auch eng mit dem Herrn Jesus Christus verbunden. Sie waren bereit, als Diener Jesu ihren Hals für Paulus hinzugeben. So schreibt Paulus hier. Das heißt letztlich, sie waren bereit, ihr Leben hinzugeben für Paulus. Und das ist eine starke Aussage. Ich glaube, das können wir alle nachvollziehen. Eine starke Aussage, die sie hier treffen oder die Paulus über sie schreibt. Sie sind bereit, ihr Leben zu geben. In 1. Johannes 3, da macht der liebe Apostel Johannes tatsächlich eine ähnliche Aussage. Und es ist so, ich erschrecke manchmal richtig, welche Aussagen das Wort Gottes macht. Und wenn ich die dann mir zu Herzen nehme und dann überlege, was es für mich bedeutet, dann erschrecke ich auch manchmal über mich selber. Und ich wünsche jedem, dass jeder von uns, von euch, diese heiligen Momente des Erschreckens hat über das, was in der Bibel im Wort Gottes steht, und über die Diskrepanz zu deinem Leben. Hört mal, 1. Johannes 3, Vers 16. Kann man sich gut merken, Johannes 3, Vers 16. Christus hat sein Leben gegeben. 1. Johannes 3, Vers 16. Du gibst dein Leben. Aber nicht für Christus. Nein, du gibst dein Leben für die Geschwister. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Hier redet er noch von Christus. Die Liebe des Christus zu dir kannst du erkennen daran, dass Christus sein Leben bereit war, für dich hinzugeben. Weißt du, und das Krasse ist, er war nicht nur bereit, es zu tun, er hat es sogar getan. Er hat sein Leben gegeben für dich. Und jetzt schreibt Johannes weiter, auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wow. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Was würde das beweisen, wenn du das tun würdest? Das würde deine Liebe zu den Brüdern beweisen. Ganz einfach. Das heißt, da sehen wir auf ganz brutale Art und Weise, erschreckende Art und Weise eigentlich, dass Liebe eine Tat ist, die sehr mächtig ist, die sehr laut spricht. Und dass Liebe nicht irgendwie ein Süßholz geraspelt ist. Und dass Liebe nicht irgendwo ein sanftes über den Kopf streicheln ist. Das ist alles tröstend und was damit dazugehört, alles menschlich. Aber wir sehen, die göttliche Liebe, die Agape-Liebe ist eine Liebe, die ihr Leben gibt für den anderen. Christus hat es getan und du und ich, wir sollen es auch tun. Das beweist deine und meine Liebe zu meinem Bruder und dadurch zu Christus. Also, sie haben ihren Hals für Paulus hingehalten. Und sie sind dann 54 nach Christus wieder zurückgereist nach Rom. Claudius war gestorben, der nächste Kaiser war dran, Tiberius hat er, glaube ich, geheißen. Und damit ist auf jeden Fall dieser Erlass von Claudius hinfällig geworden. Und sie haben zurückgehen können nach Rom und es ist in ihrem Haus eine Gemeinde entstanden. Bevor wir jetzt weitermachen, sind wir jetzt schon 5 nach? Oh, ja. Okay, dann muss ich wahrscheinlich hier doch schon unterbrechen und dann das nächste Mal doch weitermachen. Aber vielleicht einfach schon mal zum Nachdenken und als kleiner Vorausblick. Die Gemeinde in Rom. Wir gehen, oder vielleicht gehst du automatisch von einer einzigen Gemeinde in Rom aus. Ich weiß nicht, was deine Vorstellung ist von der Gemeinde in Rom. Wir haben einen Brief an die Gemeinde in Rom, wir haben einen Brief an die Gemeinde zu Philippi, zu Korinth, zu wo auch immer die Städte waren und wie sie alle hießen, gab es einen Brief, eine Gemeinde, Punkt, fertig, aus. Ich persönlich denke wirklich, dass es hier in Rom eine ganz andere Sache war. Wir haben eigentlich Erwähnungen von 5 Häusern, von 5 Gemeinden in diesem Text. Und jetzt für alle Fans von Hausgemeinden sei gesagt, hier haben offensichtlich 5 Hausgemeinden sich getroffen. Das sagt noch nichts von der Größe, von der Kleine, von den Gemeinden aus. Aber mal nur als kleiner Anhaltspunkt, die Zahlen kommen nächstes Mal noch viel genauer. Wir haben in Rom ca. 3-6 Millionen Menschen zu der Zeit. Eine Millionenmetropole. Wir haben Seefahrt, wir haben Häfen, wir haben ein buntes, multikulturelles Gemisch aus verschiedenen Sprachen, aus verschiedenen Nationen. Alles, was man sich vorstellen kann. Ähnlich wie Berlin, nur ein bisschen größer. Und wenn du jetzt nach Berlin gehst, um den Vergleich zu bringen, 3,69 Millionen Einwohner, wie viele Gemeinden wirst du wohl in Berlin finden? Also ich bin ziemlich sicher, dass es mehr sind wie 5. Ob die theologisch alle auf der Bibel stehen jetzt, ist noch eine zweite Frage. Aber es gibt definitiv mehr wie 5 Gemeinden. Und es gibt definitiv mehr wie 5 Gemeinden, die sich in Häusern würden treffen können. Das heißt, von der Größe, sie wären größer wie Gemeinden, die in unsere Häuser heutzutage passen würden. Außer es wäre jetzt jemand unter uns, der hätte eine super Villa, wo dann 300 Quadratmeter Wohnfläche oder ähnliches da wäre, wo man dann auch durchaus mal mehr Leute unterbringen könnte. Aber das schon mal als kleine Anregung und Vorschau. Die Gemeinde in Rom war eine Gemeinde an 5 Standorten, kann man es vielleicht so mal zusammenfassen. Und jeweils in Häusern in dem Fall. Und sie haben die gleiche Lehre gehabt, sie haben die gleiche Grundlage gehabt damals noch. Und deshalb kann man da von einer Gemeinde in Rom sprechen. aber wie gesagt, an 5 verschiedenen Standorten waren sie verteilt. Und Paulus, er hat sie alle im Blick. Er kennt zumindest die Besitzer der Häuser mit Namen. Er erwähnt sie. Es ist ihm wert, dass aus jeder Gemeinde irgendeiner hervorgehoben wird, irgendeiner erwähnt wird. Wahrscheinlich der Leiter, der für diesen Ort halt zuständig war. Und den ermutigt er dann in verschiedener Art und Weise. So, damit möchte ich tatsächlich jetzt schließen, auch wenn ich noch nicht am Ende bin, leider. Aber wir haben auf jeden Fall gesehen, und das, glaube ich, ist das Essentielle, auch was jeder mitnehmen kann, wir sind Berufene von Gott, dem Vater. Wir sind geliebt in Christus Jesus und wir sind durch den Heiligen Geist geführt und geleitet und von ihm erfüllt. Und diese Menschen haben sich in den Örtlichkeiten der Gemeinde dort versammelt. Es waren Menschen, deren Denken nicht mehr von weltlichen Menschen verändert wurde. Es waren Menschen, die ihr Denken haben von Gott verändern lassen, von Gott haben neu machen lassen. Und ich glaube, das ist der Ansatz, von dem aus wir weitergehen dürfen und müssen auch sogar, dass wir uns jeden Tag neu von Gott verändern lassen, durch sein Wort, dadurch, dass wir die Bibel lesen, dadurch, dass wir Gemeinschaft mit Geschwistern haben, dass wir Liebe untereinander üben und Liebe untereinander erfahren, eine Liebe, die bereit ist, das Leben zu lassen. Ich glaube, das ist wirklich ein gewaltiges Zeugnis, das Paulus uns hier vorstellt in jeder Hinsicht. Und ich wünsche mir, es ist wirklich mächtig genug, um jeden Einzelnen von uns anzusprechen, um jeden Einzelnen von uns anzusprechen und daran zu erinnern, was Christus getan hat. Und wir werden uns gleich tatsächlich im wörtlichen Sinne daran erinnern, was Christus für uns getan hat. Lasst mich noch beten. Jesus Christus, dieses Wort, das du uns hier gegeben hast, ist mächtig, weil wir sehen Personen in ihrem normalen Leben, in ihrem Alltagsleben, die von dir verändert worden sind, die du berufen hast, die du geliebt hast, die deine Liebe erfahren haben, die du erfüllt hast mit deinem Geist und die ein verändertes Denken erhalten haben, erfahren haben und dadurch ein verändertes Leben, die ein neues Herz bekommen haben und damit eben wirklich die Gebote total erfüllt haben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, von ganzem Verstand, mit ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und sie haben auch das Zweite, das dem gleich ist, umgesetzt, indem sie ihre Nächsten geliebt haben wie sich selbst. Und ich danke dir, dass du uns solche starken Vorbilder gegeben hast und bete, dass jeder von uns darüber nachsinnt und ein Vorbild ist und ein Vorbild wird in seinem Umfeld, das von dir redet und wir so dich ehren und deinen Namen preisen. Amen.